Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ja, lang ist her. Die letzte große Live-Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Aber heute ist es wieder soweit und damit hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. Marvin Fahnenbaum begrüßt nicht nur alle Zuhörer, sondern auch vom Daten.de-Team zum einen Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Marvin, das ist ganz ungewohnt. Man muss aufpassen, was man sagt.
Genau, hier wird nichts gekatzert heute. Dasselbe gilt natürlich auch für Moritz Kettner. Hi Moritz.
In der letzten Kompaktfolge habe ich davon Gebrauch gemacht. Hallo in die Runde.
Ja, wie gerade schon gesagt, wir sind mal wieder live. Lange ist es her. Ich glaube, bei den UK Open müsste es der Fall gewesen sein. Wir machen die großen Folgen ja meistens um die Major-Turniere rum. Wir wollten im April ja auch einmal eine Live-Folge machen, aber da gab es ja dann den großen Erfolg dann auch von Martin Schindler, den wir auch dann frei für alle zur Verfügung gestellt haben, diese Folge. Aber heute, wie gesagt, wieder live. Das heißt, auch hier bei Twitch, ihr könnt gerne wieder eure Fragen stellen, eure Meinungen, vielleicht auch Kontroversen gegen das, was wir hier so von uns geben, mit in den Chat reinbringen. Wir sind mit dabei, lesen da mit und nehmen das dann gerne in diese Folge mit auf. Für alle, die jetzt nicht live mit dabei sind und das Ganze über den gewohnten Podcatcher des Vertrauens hören, natürlich auch ein Danke für euch fürs Einschalten. Wo ist das möglich? Da hat sich weiter nicht viel geändert. Shortleg ist weiterhin abrufbar auf Spotify, auf meinsportpodcast.de, auf dem Daten-YouTube-Channel auch eine Möglichkeit. Google Podcast, da gibt es wohl bald die Einstellung. Das heißt, ich habe letztens gelesen, noch 1-2 Monate danach ist bei Google Podcast Schluss. Da kann man dann auch Shortleg nicht mehr hören, beziehungsweise man kann da gar keine Podcasts mehr hören. Also wer da immer gehört hat, kann sich jetzt ja schon frühzeitig auf ein anderes Medium einstellen. Wie gesagt, wir bieten ja eine breite Palette an. Das sollte ja kein Problem sein. Unterstützt uns doch gerne, zum Beispiel auch bei Patreon. Da gibt es dann auch immer die wöchentlichen Folgen von Shortleg Kompakt. Und solltet ihr Fragen oder Kritik an uns haben, gerne hier in den Chat rein oder auch an die ganzen Social-Media-Kanäle von Daten.de. Ja, warum versammeln wir uns heute hier wieder live? Ganz klar, die Playoffs der Premier League, die sind heute zunächst mal das Hauptthema, wohl auch ein gesamtes Fazit über die gesamte Saison ziehen. Wir haben ja Woche für Woche immer den Shortleg-Kompakt-Folgen drüber gesprochen. Heute wollen wir dann mal über den ganzen Verlauf die Saison sprechen. Dann am Wochenende die Dutch Stars Championship in Rosmalen. Das werden wir natürlich auch noch besprechen. Und am Ende, wie ihr es gewohnt seid, so ein bisschen Darts aus aller Welt. Diesmal nicht ganz so viel, aber das haben wir auch mit im Gepäck. Ja, dann legen wir los mit den Playoffs der Premier League, gespielt am vergangenen Donnerstag. Und als Einleitung habe ich mir Folgendes rausgeschrieben. Ihr wisst ja mittlerweile wahrscheinlich alle, wer das Ding gewonnen hat. Aber der Sieg beim World Series Debüt plus 9 Data. Sieg beim Players Championship Debüt 9 Data. Sieg bei seinem European Tour Debüt 9 Data. Und jetzt auch noch der Sieg in seiner ersten Premier League Saison und auch nochmal 9 Data. Tja, gibt es eigentlich noch Worte dafür, was Luke Littler da in seinen ersten Monaten so alles leistet, Kevin?
Ich glaube, es ist schwierig. Also natürlich gab es in den letzten Monaten nicht nur eine herausragende Leistung nach der anderen. Natürlich ist das heftige Programm, was er zu absolvieren hat, teilweise Donnerstagabend in der Premier League, dann mitten in der Nacht zu einem European Tour Spielort und so weiter, ist das nicht immer spurlos an ihm vorbeigegangen. Aber in den Momenten, wo es drauf angekommen ist, war Luke Littler da. Alleine dann schon die Vorrunde als Spitzenreiter abzuschließen, da gehört einiges dazu, auch an Konstanz. Und auch jetzt in den Playoffs die entsprechenden Leistungen zu zeigen, ein klarer Sieg im Halbfinale und dann in einem eigentlich ausgeglichenen Endspiel so aus der Pause zu kommen mit dem perfekten Leg und danach eigentlich alles in Grund und Boden zu spielen. Dieses Unplayable galt, glaube ich, dann schon in dem Moment auch für ihn und das kann man gar nicht hoch genug hängen.
Dann lass uns doch mal noch in den Abend durch auch mal von Anfang an reinschauen, denn bei den Halbfinals hatten wir ja im Grunde denselben Spielverlauf, wenn man sich so ein bisschen da genauer mit befasst. Also erstes Halbfinale, die 1 gegen die 4, Luke Littler gegen Michael Smith und dann eben die 2 gegen die 3, Luke Humphries gegen Michael van Herven. Ich glaube, wir hatten in der Vorschau kurz in der letzten Kompaktfolge auch darüber gesprochen. Benny und ich waren dann auch am Ende bei den beiden Lukes angekommen, was das Finale betrifft, was das Finalduell betrifft. Moritz, wäre das auch so im Vorhinein das gewesen, worauf du ja so ein bisschen auch spekuliert hättest?
Es ist für mich fast ein bisschen schade, dass es so vorhersehbar war. Also ich will jetzt mich auch nicht hinstellen und sagen, der Ketner hat es vorher gewusst, so nach dem Motto, dann hätte ich auch was drauf setzen können. Aber es waren die beiden besten Spieler der Premier League-Saison. Und mit Michael Smith und Michael van Gerven hatte man jetzt auch zwei Spieler in den Playoffs, die irgendwie auch hier und da mal so ein paar Wehwehchen die Wochen angehäuft haben. Also van Gerven, der eigentlich sehr gut auf Zug Richtung vielleicht sogar als Platz 1 oder Platz 2 in die Playoffs zu gehen war erst und dann ja auch abgefallen ist, erst so die letzten zwei, drei Spieltage dann die Sicherheit hatte für die Playoffs. Und Michael Smith, der, sag ich mal, sich so reingerobbt hat, aber wo man auch nicht wusste, kann der dieses Top-Niveau nochmal für so einen ganzen Abend spielen. Und deswegen war ich in gewisser Weise auch von den beiden anderen Halbfinalisten enttäuscht. Weniger jetzt, mein 95er, 97er Schnitt kann man jetzt noch halbwegs verbuchen, aber ich hatte in beiden Spielen nicht das Gefühl, dass die beiden an die beiden Lukes rankommen. Und ich hatte aber auch so, ja, ich fand beide so ein bisschen rätselhaft. Van Gerven, der verdammt viel am Hadern war, viel geflucht hat vor sich hin. Das habe ich bei Van Gerven so sehr, sehr selten gesehen. Und Michael Smith, fast schon bekannte Bilder, die da so insbesondere kurz vor der Pause das 7:3, ach ja, nehme ich jetzt noch mit, aber mehr ist es dann auch nicht. Fand ich schade. Ich hatte nie den Eindruck, dass der Abend einen anderen Verlauf nimmt.
Beide waren halt auch ordentlich unter Beschuss. Also die wie die beiden Lukes aus den Startlöchern gekommen sind, ja, das war schon auch aller Ehren wert, ne? Wo man dann erstmal gucken musste, okay, wie komme ich da jetzt hinterher? Das denke ich, ist schon auch ein Faktor gewesen. Vielleicht bei Littler noch mal ein bisschen mehr als bei Humphries. Da hatte man am Anfang ja noch das Gefühl, dass Van Gerven mithalten kann. Und dann ist er aber auch weggezogen. Also für beide war dann irgendwann die Hypothek zu groß. Smith war dann, glaube ich, wirklich auch das Level so ein bisschen das Problem. Also, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass der da konstant mitkommt. Bei Van Gerven hat insgesamt gar nicht so viel gefehlt. Aber Humphries war halt in den entscheidenden Momenten, die 132, die 125, das waren halt richtig starke Finishes, die den Gegner mit Sicherheit auch auf eine gewisse Art und Weise beeindruckt haben.
Ja, also ich sehe auch ein bisschen was von beiden. Also Littler geht auch mit 2:12 Datern auf 4:1 hoch. Smith bleibt dann irgendwie mit diesem 21 Data zwar im Leben, aber kriegt auch, als vielleicht es nochmal spannend werden könnte, die 107 um die Ohren, wo er selber Tops, glaube ich, in der Aufnahme zuvor verpasst und direkt ein 12-Data noch hinterher. Also es war genau die Mischung aus beiden, wie du es jetzt auch beschreibst.
Die Breaks gab es ja, also die TV-Unterbrechung gab es ja erst nach 10 Lags. Man hätte es ja auch sich vorstellen können, wie es ja bei den meisten ITV-Events dann ist, dass jeweils nach 5 Lags die Pause ist. Es war ja nochmal so, dass bei beiden so ein bisschen Hoffnung aufgekommen ist, bei Van Gerven und bei Smith, da sie ja noch vor der Pause nochmal, ja, zumindest nochmal so ein Leck eingefahren haben und denken könnte, okay, das sieht jetzt nicht ganz so schlimm aus, ne, aber dann war es dann eben auch Littler, ne, der checkt dann 107 und damit war das erste Halbfinale im Grunde durch und bei Van Gerven, das waren es einfach zu viele Lecks in Folge für Humphries, ja, 6 Stück. Dann kommt er nochmal 5:8 heran und dann hat Kevin ja schon gesagt, die 125 von Humphries dann als Todesstoß. Wie hast du denn Smith und Van Gerven empfunden, Kevin? Also bei Van Gerven hatte ich irgendwie schon das Gefühl, dass der eigentlich schnell gewusst hat, dass er heute eigentlich das Ding wahrscheinlich nicht holen wird. Also zumindest hat er auf mich den Eindruck gemacht, das war jetzt nicht so das riesige Kämpferische, was ich da bei mir dann so irgendwie auch wahrgenommen habe.
Ja, also es war, es lief nicht richtig für ihn. Er ist nie so in dieses Ding reingekommen, dass er dann mal was von vorne spielen kann, dass er dann mal mehrere Lags nacheinander holt. Das ist seinem Gegner gelungen, aus meiner Sicht. War dann vielleicht auch schon im Kopf drin, wie es bei anderen früher war. Ne? Wenn die gegen Van Gerven gespielt haben, dass die wussten, wenn es schlecht anfing, okay, das hatten wir doch alles schon öfter. Und ja, MVG hat das eben mit Humphries für seinen Geschmack in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen zu oft erlebt und hat da möglicherweise einfach auch schon relativ früh vielleicht gedacht, okay, nicht schon wieder.
Du hast auch so dieses 2:1, die Führung holt er auch per Tonnen-Plus-Finish rein, ich glaube, war auch ein 12-Darter. Aber dann hast du diesen Moment mit der 132, MVT stand er auf 73, also hätte sich auch gerne vorstellen können, hier das 3:1 mitzunehmen, und kriegt dann Bull Bull Doppel 16 um die Ohren. Und das ist so ein Moment, wo ich denke, da haben sich einfach die Rollen auch ein bisschen umgedreht. Da ist Humphreys plötzlich am Drücker, der holt die 5 Flex in Serie. Und bei Van Gerven eben nicht das Gefühl, ich bin unbesiegbar und ja, mein Gegner hat jetzt mal einen großen Moment, sondern der weiß auch, dass ein Luke Humphreys das von vorne bis hinten durchspielen kann. Der hat das erlebt auf der European Tour, von ihm einen 110er-Schnitt um die Ohren geballert zu kriegen und sieht keine Schnitte. Und das hat man dann schon gemerkt, dass auch der Frust bei Van Gerven sich so aufgebaut hat. Wie gesagt, für mich sehr überraschend, dass er da so extrem mit am Haar, ich dachte auch wieder erst vielleicht Schulterproblematik, weil Van Gerven, das fällt mir aber auch vielleicht in den letzten Jahren häufiger auf, ist sehr angewiesen auf den ersten Dart mittlerweile und wirft viel aus dem Rhythmus heraus. Und wenn der erste Dart nicht kommt, sind das auch teilweise sehr, sehr wilde Aufnahmen, wo viel dann auch unter 30 Punkten dabei ist. In einer Dosierung, wie sie halt für so ein Halbfinale dann einfach nicht förderlich ist.
Ja, wir hatten schon Halbfinale. Wir hatten schon Halbfinale-Lineups, wo es schwieriger war, Dinge zu prognostizieren, auch so im Nachhinein gesagt, ne? Wo einfach wo definitiv dann jetzt zwei sich da durchgesetzt haben, zwei dem Abend ihren Stempel aufgedrückt haben und man jetzt im Nachhinein nicht sagt, ah, aber das war jetzt ja eine unglückliche Niederlage oder wenn der Moment anders gelaufen wäre für Spieler XY, es gab einfach zu viele Momente, die nicht für, in dem Fall, Van Gerven und Smith gelaufen sind, sodass es sehr schwer fällt. Da muss man, glaube ich, schon Hardcore-Fan sein, um da irgendwie zu sagen, also da müsste man ja dann sagen, da muss das passieren, dann muss aber gleichzeitig das passieren und dann noch das und dann war es unglücklich. Also da gehört, glaube ich, schon viel Fantasie mit dazu.
Ja, ich meine, im Vorhinein hätte man sagen können, Michael Smith kommt mit dem Rückenwind des Gewinns letzten Spieltags in den Finalabend. Bei Van Gerven hat man natürlich gesagt, okay, der hat das Ding jetzt schon 7-mal gewonnen. Ne, der kann das auch ein achtes Mal gewinnen, weil so ein Abend, er hat ja auch jetzt, da kommen wir später darauf zu sprechen, auch in Rosmalen, da haben wir da ein, zwei Spiele dabei gehabt, die wieder sehr, sehr gut waren. Warum soll er die jetzt nicht auch an so einem Abend zeigen? Den Einwand, den ich gerade hatte, ging um das Setup. Er hat ja wohl ein bisschen was geändert, auch an den Darts. Er hat ja auch im Interview vor dem Finalabend gesagt, naja, mit seinem Team wird er ein paar Sachen so auch nochmal ändern jetzt. Nicht so krass wie Peter Wright jetzt und so weiter, hat er auch gesagt. Aber ja, da wohl auch eine kleine Veränderung. Also zeigt ja eigentlich auch bei Van Gerven, der eigentlich ein Spieler ist, der nie was ändert an seinen Darts oder sonstiges, dass er schon so auch so ein bisschen Moritz auf der Suche ist, um wieder ja, dahin zu kommen, wo er mal war. Und du hast auch die Schulterproblematik angesprochen. Also man bekommt das Gefühl, dass er sich nicht so ganz wohlfühlt aktuell generell.
Ich kann jetzt leider nicht sagen, ich hätte gerne noch gewusst oder vorher nachgeschaut, ob er die Darts im Spieltag davor auch schon angestartet hat. Ich meine nämlich ja, aber kann es auch nicht beschwören, dass irgendwer erzählt hätte, so seit 2 Wochen wären die Darts im Einsatz. Deswegen, klar, das war ja lange Zeit auch dieses Thema, die Darts, die so abgegriffen waren, dass irgendwann musst du den Dart auch mal wechseln, wenn dir der irgendwann aus der Hand flutscht, aber es liegt ja in den seltensten Fällen am Material, du nutzt das aber, um dir vielleicht nochmal ein anderes Gefühl zu geben. Ich kann das gar nicht so richtig beantworten, wie das für Van Gerven jetzt ist. Also klar merkt er auch, dass diese Dominanz, die sag ich mal bis 2020, 2021 fast angehalten hat, mit dauerhaft als Nummer 1, die ist vorbei. Ist halt die Frage, ob er sich mit dieser Rolle zurechtfindet und sagt, ich bin einer von vielen, ich gewinne vielleicht 1-2 Titel im Jahr, aber dann muss es mir auch reichen, vielleicht auch den Zenit der Leistungsfähigkeit überschritten, so wenn man sagt, er ist auch 20 Jahre jetzt hier in diesem Darts-Business so auf der Ebene auch fast schon unterwegs. Das hinterlässt auch mal Spuren, also ja, da bin ich allgemein auch so eher gespannt auf die Tendenz, wann sich Profispieler, die jetzt so lange Karrieren schon vor sich tragen, sagen, ich mache den Schritt vielleicht auch ganz zurück.
Ich meine, für mich ist Michael Van Gerven der Typ Spieler, der sagt, wenn Dinge schieflaufen, dann habe ich die Verantwortung. Und deswegen ist es schon sehr interessant, dass er jetzt dann doch die Verantwortung schon so ein bisschen aufs Material abwälzt, in Anführungsstrichen. Also er hätte ja, könnte ja auch sagen, ich wegen der Schulter oder sonstiges, ich muss irgendwie was am Wurf machen, ich muss mental nochmal arbeiten oder irgend so etwas. Aber es ist das Material und er ist schon einer derjenigen, bei denen ich das am wenigsten erwartet hätte.
Ja, spannende Thematik, die wir definitiv auch beobachten werden, was die nächsten Wochen und Monate angeht. Generell Halbfinals für euch zu langweilig, auch weil die so früh entschieden waren. So, von so einem Finalabend erwartet man ja irgendwie auch immer vorher so ein bisschen was. Oder hat das Finale dann so sehr entschädigt, dass ihr sagt, nee, das war schon okay, so war schon gelungen?
Ich wollte nicht die gleiche Reaktion mit Kevin machen, aber sie ging mir durch den Kopf. Ja, weil das. Aber man hat ja auch so eine sportliche Perspektive und würde auch sagen, so Little Humphreys war auch das verdiente Finale dieser Saison und es waren schon diese ein, zwei Momente in den Spielen der Halbfinals auch, wo man gesagt hat, cool, dass die das jetzt auch verdient gemacht haben, ne? Also ein wichtiges Finish im richtigen Moment genommen haben, kein Glück involviert, der ganze Abend war in meinen Augen sportlich irgendwie so eine stringente Erzählung und hat in meinen Augen auch den Verlauf der Saison wiedergespiegelt, deswegen bin niemand, der jetzt irgendwie, klar, sagt man, wenn alle Spiele 11 zu 10 ausgehen und dann gibt's irgendwie noch einen neuen Data und noch was Großes und dieses Finish muss fallen, aber man das trotzdem so als Abend eine runde Sache und das Finale hat ja auch von der Qualität her viel geliefert.
Dann lass uns drüber sprechen, über das Finale. Littler gegen Luke Humphreys. Ja, bis zum 5:5 war er erstmal alles ausgeglichen. Littler lag 2:0 vorne, dann das 2:2 und dann ging es eigentlich so hin und her, Kevin. Und ja, dann kam es ja zu dieser TV-Unterbrechung nach, wie gesagt, 10 Lecks und dann haben beide eigentlich aus allen Rohren gefeuert, aber eben Luke Littler hat ja einfach nochmal mehr Gas gegeben, dieser neuen Data dann unfassbar. Aber ich finde es eigentlich viel interessanter, was er eben dann nach diesem neuen Data dann gebracht hat, weil ne, dann eben das Break zu holen und dann nach weg nach vorne zum Titel zu marschieren bei seiner Debütsaison mit 17 Jahren, das ist doch das eigentlich ja eigentlich historische, oder? Also
willst du sagen, neun Data kann ja jeder, ne?
Kann er ja anscheinend überall, wo er teilnimmt.
Ja, nun, also ich glaube, der neun Data war schon eine Initialzündung, ne? Aber definitiv gibt es dann auch Spieler, die danach aus dem Fokus kommen oder sonstiges. Also Littler hatte immer eine Antwort. Er hat immer wieder Maßstäbe gesetzt. Er war nicht derjenige, dem dann plötzlich der Arm schwer wurde, als es darum ging. Der erste Matchstart war drin, zack, bumm. Humphreys hat dagegen gesetzt, was er dagegen setzen konnte, aber Littler, wie der immer wieder ihn mit diesen zwei oder drei Triple-Scores unter Druck gesetzt hat. Humphreys muss die 134 machen und macht sie. Er hätte die 145 gebraucht und das war halt ein kleiner Fehler und der war vielleicht am Schluss dann mitentscheidend. Also Littler so qualitativ hochwertig, so in der Lage zu sein, das Spiel nochmal anzuheben, wo man eh den Eindruck hatte, die beiden sind vielleicht schleppend reingekommen und haben dann aber fast gleichzeitig es geschafft, das Ganze anzuheben und man hatte schon so im Bereich zwischen 2-2 und 5-5 echt das Gefühl, es ist toll zum Anschauen, es ist schwungvoll, es ist richtig schön rhythmisch und hochklassig, aber dann da nochmal eine Schippe drauflegen zu können und da dann die Kontrolle an sich zu reißen und dann nicht zu gewinnen, weil der Gegner nachlässt, sondern weil man selber nochmal einen kleinen Gang höher schalten kann, das fand ich einfach brutal beeindruckend. Die Art und Weise mit der Erfahrung, die er hat, die ja einfach auch noch nicht so groß ist, das muss, denke ich, immer wieder auch erwähnt werden.
Das ist auch das, was ich im The Zone-Kommentar, wo ich jetzt geguckt habe, Da ging es insbesondere Richtung erste Pause so darum, ob Littler nicht schon die Chance verpasst hat, sich abzusetzen. Also, weil ja auch so das Thema schon war, dass Humphreys, von dem erwartet man mittlerweile auch in diesen großen Spielen, dass der 100 plus konstant spielt, dass der die 15 Data reinholt, reihenweise. Und das war ja in diesen ersten Legs vielleicht noch nicht ganz der Fall. Und man hatte schon so diesen Moment, Littler überwirft die 80, verpasst dann zwei weitere auf der Doppel-10. Klammer auf, du musst die Triple 20 mit dem ersten auch jedes Mal treffen, um diese Chance überhaupt zu haben. Aber das war so ein Moment, wo Littler sich auf 3-1 absetzen kann und wo man hinterher vielleicht diese Geschichte strickt, da hätte er sich absetzen können, hat er nicht gemacht und gerät ins Hintertreffen. Aber dann kommt genau das ins Spiel, dass beide das Niveau anheben, aber Littler noch mehr. Und deswegen kann sich, glaube ich, auch Humphreys kaum einen großen Vorwurf machen. Ist ähnlich wie Michael Smith vielleicht vor, das ist 6, 7 Jahre, oder war es 2019 das Premier League Finale? Ich glaube schon länger, ja. Wo er auch, glaube ich, mit einem Average von weit über 100, aber von Michael van Gerven 11-4 oder 11-3 gerupft wird. Das hat mich so ein bisschen schon dran erinnert, wenn Littler da 9 Darts, 14, 12, 12, 13, 13, das war das, was er nach der Pause gespielt hat. Da kommst du nicht gegen an, da scorest du und wartest auf die Chance, die nie kommen wird. Und die 145, die kriegst du nicht. Und das ist für mich die Geschichte des Spiels, dass eben diese erste Session dann doch nicht so entscheidend war, weil es einfach nur darum ging, wer kann jetzt nochmal mehr sein Niveau hochbringen.
2018 war es, war es ja knapp.
17 oder 19, 18, danke auch.
Aber es war fast dasselbe, 11-5 gegen Rob Cross 2019 für Van Gerven, 2018 war 11-4 gegen Michael Smith. Ja, zum neuen Data nochmal, es war der 16. in der Premier League-Historie und Luke Littler ist der zweite Spieler, der es geschafft hat, in einem Premier League-Finale einen neuen Data zu werfen. Phil Taylor hat das natürlich mal geschafft, 2010, und das Ganze natürlich dann auch doppelt gegen James Wade in diesem Finale von 2010, was immer noch in jedem Jahresrückblick oder in jeder Highlight-Show dann auch natürlich seinen Platz hat. Ich habe nochmal zwei Zahlen mitgebracht, die jetzt aber auch nochmal zeigen, wie stark die beiden nach dieser eben genannten Pause waren. Luke Littler nach der Pause 118,72 und Luke Humphreys 114,13. Das sind natürlich Fabelwerte. 114,13 verlierst du dann dieses Spiel dann hinten raus. Ist natürlich auch echt krass. Die 145, die hätte ich gerne gesehen, weil ich dann nicht ganz sicher bin, ne, ob das Spiel dann vielleicht doch noch kippt. Also Humphreys war doch noch irgendwie immer in der Nähe, aber ja, am Ende ist es eben Littler, der das Ding in seiner Debütsaison zieht. Bei Humphreys war es auch die Debütsaison, muss man natürlich auch fairerweise sagen. Der hatte ja auch vorher nur ein paar Contender-Auftritte, aber tja, das war das Finale in der ausverkauften O2 Arena vor London. Muss man auch mal, glaube ich, benennen. 14.000 waren da, das war auch bisher noch nie der Fall. Sie hat auch nochmal extra Tickets freigemacht, auch die sind alle weggegangen. Und Littler natürlich jetzt am Ende mit 315.000 Pfund zusammengerechnet mit seinen Tagessiegen, die er da mitnimmt. Also das ist auch noch mal mehr Geld natürlich als bei der WM, was da rausgekommen ist. Also vom Scheck her gesehen hat er da jetzt auch noch mal was draufgelegt und würde aber trotzdem gerne noch mal Luke Humphreys auch würdigen, denn ja, mal wieder super fairer Verlierer auch. Ne? Also der weiß nicht einfach, wie man sich da gut auch sportlich verhält. Hat ja auch nachher nochmal gesagt, dass er sportlich gewinnen will, weil andere ihm ja so ein bisschen nahegelegt haben, naja, warum versuchst du dann nicht mal vielleicht ein bisschen das Tempo rauszunehmen? Oder er hat ja auch das Gefühl, dass es ein bisschen windig war auf der Bühne, hat er auch mehrfach so ein bisschen angezeigt, gar nicht zum Thema gemacht. Er will sportlich gewinnen und das rechne ich zumindest Luke Humphreys hier immer sehr hoch an, denn ja, vielleicht kann man bei Littler, vielleicht muss man bei Littler auch Wege finden, um ihn ein bisschen anders rauszubringen, weil sportlich aufzuhalten, Kevin, scheint er ja aktuell in solchen Spielen sehr schwierig zu sein.
Ich war da nie der Freund davon, irgendwie zu sagen, wenn du ihn so nicht schlagen kannst, dann musst du irgendwie was anderes probieren. Also klar ist der mentale Faktor eine Geschichte, aber dieses Endspiel war genau so, wie ich es gerne sehen wollte. Zwei Spieler, die fast am Limit dann teilweise spielen und der eine ist dann halt noch ein bisschen besser und verdient es sich so, und das ist mein Verständnis von Spitzensport.
Es ist ja auch immer die Preisfrage, kannst du dein eigenes Niveau oder
ja.
Also man kann ja auch argumentieren und sagen, solange mein Gegner vom Niveau noch schwächer wird, als ich durch mein Verhalten schwächer werde, sollte ich vielleicht irgendwelche Taktiken einsetzen. Also Humphries hätte ja auch sagen können, ich gebe mich mit einem Schnitt von 95 zufrieden, wenn ich ihn mit einem ganz komischen Rhythmus spielen kann noch, solange Littler bei 80 rauskommt. Aber das finde ich jetzt immer keinen, also finde ich, hat in den seltensten Fällen einen Mehrwert für den Spieler, der sich an diesen Taktiken versucht.
Ich habe das ein einziges Mal erlebt, dass ich weiß, dass absichtlich jemand versucht hat, einen Rhythmus zu beeinflussen und dann out of his skin unfassbar gespielt hat. Das war Menzo Suljovic gegen Michael van Gerwen in Sindelfingen 2015, wo er vor dem Spiel hinter der Bühne gesagt hat, heute kriege ich ihn mit allem. Ich singe ohne Holland fahren wir zur EM mit, ich mach langsam, ich mach alles. Und da spielte er dann, glaube ich, 109, irgendwas und van Gerwen 111. Und die Doppel 14 lief in 5 von 6 Versuchen oder sowas. Also das sind Ausnahmen. Ansonsten haben wir ja auch schon das Gegenteil, auch bei Mensur zum Beispiel erlebt, dass man das Gefühl hatte, der will jetzt irgendwie einen Rhythmus wechseln, nicht unbedingt, um jemanden rauszubringen, sondern auch für sich selbst. Und das hat aber auch nur in den seltensten Fällen funktioniert, dass man den Eindruck hatte, das Spiel wird derart angehoben. Also dass einer, es geht meistens auch zu Lasten von einem selbst, es sei denn, man trainiert das. Also und dann habe ich vielleicht auch schon einen Fehler gemacht, wenn ich trainiere, wie ich denn gegen Luke Littler spielen könnte. Dann sind wir ja völlig weg von diesem Play the Board. Mir ist schon klar, dass das nicht immer funktioniert, aber da würde man ja schon sehr sich zu sehr auf eine bestimmte Person konzentrieren. Also kann man bestimmt, aber das dann trainieren und damit dann irgendwie auch umzugehen. Aber dann muss man halt auch gucken, dass man die anderen Runden vorher übersteht.
Ich dachte erst, du meinst Solovic gegen Gary Anderson bei der WM, weil Anderson ist ja ein Spieler, der da eh total anfällig ist. Ne? Und Luke Littler scheint ja auch einer zu sein, der überhaupt nicht anfällig ist. Ne?
Alter,
Tablegate und ich spiele langsam Gate, aber natürlich nicht absichtlich. Natürlich nicht. Ja, das war ja auch mal ein riesiges Thema. Aber es hat sich doch schon so gedreht, oder? Also alle dachten wahrscheinlich vor dieser letzten WM, ja, der Littler, wenn der gegen die ganz Großen spielt, da muss er doch irgendwie auch mal nervös werden, oder? Ne? Ja. Aber aktuell ist es ja wirklich andersrum, dass die Leute oder alle Gegner vor Littler wissen, ich muss jetzt hier irgendwie 110, 105 spielen und sonst verliere ich das in solchen wichtigen Matches. Also es hat sich wirklich so gedreht, oder? Also ist zumindest mein Eindruck. Kurz.
Kevin hatte doch sozusagen, aber sehe ich ähnlich, obwohl ich auch sage, die Breite ist noch gut genug, dass immer auch, also wenn du jetzt einmal ein 15-Data spielst, altes Beispiel, hast du immer noch einen 100er Schnitt und Littler muss den 12er auch für die Break spielen. Also das auf ganz breiter Front und du musst Dinge tun, um ihn rauszubringen und Littler wird den Sport dominieren, das werden wir nicht erleben, weil das, also sag ich mal, gibt jetzt die Mathematik nicht her, er kann mich eines Besseren belehren. Also sind immer schon noch Momente da, aber dieses explosive Spiel von Littler, immer auch mit einem 12-Data ins Break zu kommen, das spielt er aktuell wie kein anderer, vielleicht auch wie kein anderer zuvor, das muss man auch sagen. Also Van Gerwen konnte das schon immer, Price hat viel diese 11-12-Data gehabt, Rob Cross übrigens auch, ne, der hat dann eher das Problem, dass ihm mal auch ein Leg komplett abbricht. Aber diese Momente auch immer gegen die Darts bringen ihm jedes Spiel aktuell. Und ist ja auch so ein bisschen die Frage, wo man als Spieler hin will, ob es einem reicht, wenn ich mal hier und da einen 18-Data spiele, aber dafür zwei 12er auf der anderen Seite. Dann ist es mir auch egal, dass ich vielleicht nicht die ganz große Konstanz habe, wenn ich aber all diese Momente schaffe, die mich dann nach vorne bringen.
Dann würde ich doch sagen, haben wir genug über den Finalabend geredet und blicken jetzt mal auf die gesamte Premier League-Saison 2024. Zum dritten Mal wurde dieser Spielmodus gewählt mit den verschiedenen Abendturnieren, dass man ein Viertelfinale startet, dann eben einen Tagessieger hat und am Ende haben wir alle 8 doch am letzten Abend auch mit dabei und die Top 4 kommen dann eben in die Playoffs rein. Kevin, ich weiß, du bist sehr, sehr kritisch, was generell die Premier League angeht. Spielmodus in diesem Jahr, ich denke, man muss da auch Sachen mit reinnehmen wie sehr, sehr gute Einschaltquoten. die es jetzt sowohl in Deutschland als auch in UK gegeben hat, im Vergleich zum letzten Jahr in UK, glaube ich, sehr, sehr massive Anstiege in den Quoten. Wie groß ist da aber vielleicht der Littler-Effekt? Also vielleicht, dass man da ein erster Take dazu.
Ja, definitiv hat das mit Luke Littler zu tun. Und man liest ja dann auch an verschiedenen Stellen, jetzt mit Littler interessiert es mich wieder mehr mit der Premier League. Also dieser Littler-Faktor ist auf jeden Fall da gewesen, zu sehen, wie kann der mit dieser Experience, mit der Premier League umgehen. Die Momente, die er gebraucht hat, um ein bisschen reinzukommen, dann doch auch mal ein verlorenes Finale nach vergebenen Matchstarts. Aber dann fährt er doch 4 Tagessiege ein. Der Modus hat die Leute nicht gestört. Ich weiß aber auch nicht, ob der Modus jetzt der Faktor dafür war, dass es gut lief. Also für mich war das eher der Littler-Faktor, vielleicht der Littler-Humphreys-Faktor, weil es einfach 2 Spieler sind, die dieser Liga nochmal einen Push gegeben haben, die diese Liga nochmal qualitativ aufgewertet haben, wie ich finde. Und 2 Debütanten im Finale. Ich denke, dass da sehr viel von Littler abhing. Und solange die Zahlen stimmen, solange die Kasse stimmt, ist der Modus, denke ich, jetzt nichts, was sofort geändert wird.
Fürchte ich auch.
Wie lange können wir das ziehen? Wie lange wird sich dieser Effekt von Littler ziehen? Also vielleicht mal gesamt jetzt auch gesehen. Ne? Gibt es nächstes Jahr diese Modus wieder? Was glaubt ihr, was wären neue Spieler? Vielleicht mal so eine größere Diskussion auch eröffnen.
Nach Erfahrung kann man sagen, dass die PDC ja schon auch geguckt hat, dass dann immer wieder mal was passiert. Also ich glaube, 2-5, 2-6 hat man mit 7 Spielern gespielt, dann hat man mit 8 Spielern für, ich glaube, 6 Jahre gespielt, dann hat man auf 10 aufgestockt und das lief halt dann 9 oder 10 Jahre so. Ne? Also man hat dann irgendwann den Modus nochmal ein bisschen gecuttet, von den Best of 14 Legs, wo es noch Unentschieden gab, auf Best of 12. Das war nochmal eine Änderung, die dann, glaube ich, nach 3-4 Jahren mit dem 10er-Modus reingekommen ist. Also nach der Erfahrung hat die PDC in der Premier League Dinge verändert und die dann schon auch erstmal so gelassen. Und wie lange kann das mit Littler halten, ist, finde ich, ein guter Diskussionsansatz, weil man kann natürlich darüber diskutieren, das irgendwie mit Taylor und sowas vergleichen, was der dem Sport gebracht hat. Man muss sich aber auch angucken, wie der Turnierkalender früher war und wie er jetzt ist. Also ich glaube, es kann sich schneller abnutzen, weil du halt einfach so unfassbar viele Turniere hast. Und ja, dann spielen wir jetzt in Las Vegas, in New York und dann in Polen und dann die da und dort. Also ich glaube, der Littler-Faktor kann schon noch eine Weile bleiben, aber er wird schneller Normalität als bei manch anderem vorher. Es sei denn, da folgt jetzt gerade, man misst ja in vielen Sportarten dann Spieler auch mit Weltmeisterschaften. Also wenn Luke Littler es schafft, eine Serie hinzulegen, wie wir sie eigentlich ganz, ganz selten nur von Taylor ja eigentlich gesehen haben. Gary Anderson back-to-back, Lewis back-to-back, okay. Aber sonst ja Taylor und basta. Also wenn da jetzt ein Luke Littler kommt und sich dann über 3-4 WM-Titel nacheinander definiert, dann kann das kann diese Welle weiter bestehen bleiben. Aber sonst haben wir einfach zu viele Turniere aus meiner Sicht, als dass die so konstant bliebe und nicht abebben würde.
Ich warte auch so ein bisschen darauf oder bringe ein, weil ich das kurz vor der Sendung gehört habe, Jeff Smith in so einem kanadischen Format oder ich glaube von einer nordamerikanischen Tour von der CDC, der auch gesagt hat, dass er auch noch nicht gesehen hat, dass Luke Littler jetzt eine große Enttäuschung hat überwinden müssen. Also auch jetzt nach einem halben Jahr ja noch nicht. Ich meine, klar, UK Open, damit kam er letztes Jahr ja so ein bisschen auf die Bühne, aber jetzt kam das WM-Finale, was riesig war, gegen Dame Hatter bei den UK Open. Da stand Hatter nach 10 Legs, glaube ich, bei 123, 125 oder so. Also das waren Momente, wo ein Spieler ihn komplett outplayed hat, aber es gab noch keinen Moment auf einer großen Bühne, wenn ich es nicht verpasst habe, wo eine Enttäuschung rausgesprungen ist. Auch ja, erstes European Tour Event, er hat zwei Matchstarts in Runde 1 gegen sich, gewinnt das Ding am Ende. So, das sind Momente, die er noch nicht verarbeiten musste. Klar, wir werden erst später wissen, ob er sie überhaupt verarbeiten muss, ob das für ihn problematisch ist. Also vielleicht, soll nicht despektierlich klingen, aber vielleicht fehlt ihm das auch, sag ich mal, im Gehirn, das ist gar nicht verdrahtet so. Der macht einfach, der spielt da so. Ja, also ne, so unterschiedlich können ja auch Sportler sein. Manche müssen eine Niederlage 3 Wochen verarbeiten, anderer sagt, wie habe ich jetzt verloren, juckt mich nicht. Und den juckt das dann wirklich nicht. Also da bin ich noch sehr gespannt, weil ich auch das Gleiche sehe, dass ist ein wirklich enttäuschender Moment im Leben des Luke Littler im Dartsport jetzt in dieser kurzen Zeitspanne, muss man auch, also wir bewerten ja immer jetzt hier gerade mal ein paar Monate Profikarriere, aber den hat es noch nicht gegeben und wird es vielleicht mal geben und dann schauen wir nochmal gespannt drauf.
Dann lass uns vielleicht auch über die anderen Spieler nochmal reden, echt einmal zu Luke Littler, haben jetzt viel gesagt, Luke Humphries, ja, ich meine, Weltmeister ist er, Nummer 1 der Welt ist er. Diese Triple Crown aus WM-Titel, Premier League und World Matchplay in einem Jahr, die ist jetzt nicht mehr möglich. Aber auch da natürlich die nächsten Jahre noch durchaus die Chance, auch das zu erreichen. Van Gerven, vielleicht mal ein kurzes Fazit dazu, Kevin. Für den zählen ja eigentlich nur Titel, oder? Ich meine, wie verarbeitet der jetzt die Premier League? Hackt er die ab? Ja, ich habe sie nicht gewonnen. Also war es ein schlechtes Jahr? Oder ich meine, der Start war ja sehr, sehr gut, aber hinten raus war es schon nicht mehr so überzeugend.
Ja, wenn man böse wäre, könnte man sagen, es wird ja allmählich zur Gewohnheit, nicht die Titel reihenweise einzusacken. Es ist die Frage, ob er das jemals akzeptieren kann. Ich fand zwei Dinge interessant. Ich hatte den Eindruck, dass viele Luke Littler voreilig eine Krise aufgesprochen haben. So im Bereich Januar, Anfang Februar. Und das war derselbe Bereich, wo wir die Phil Bars-Interview-Geschichte mit Michael van Gerven hatten. Well, I say this, you, I've seen, I've never, I've, I haven't seen you for years just like that, just so relaxed and blah. And you are ready for big things, are you? Yeah, really, we sat together, me and Vincent and others, and also wir haben uns dann irgendwelche Sachen ins Gesicht gesagt, die wir uns endlich mal ins Gesicht hätten sagen sollen. Und manchmal sind solche Interviews ja auch etwas, wo man dann im Nachhinein zurückblickt und sagt, ja, okay, da haben wir es gehört. Und jetzt ist ein Jahr vergangen, er hat 24 Titel gewonnen und fertig. Und dieses Interview hatte nichts, hatte keine, also it didn't, also es hat nicht lang gehalten. Also es war eins der verpufftesten Podcast. Es war eins der verpufftesten Interviews, die ich, also es war halt interessant, dass irgendwann so diese es genau in die andere Richtung ging, ne? So ein toller Start mit 3 Tagessiegen nacheinander und er schafft es dann aber im Nachhinein ja dann noch in insgesamt 8 Abenden im Viertelfinale rauszugehen. Also einfach auch diese Tatsache, wie viele frühe Niederlagen das da gegeben hat, das hat mich schon auch am meisten überrascht. Und dann auch zum wiederholten Mal, dass es dann bei seinem Heimabend in Rotterdam nicht so gelaufen ist und es immer wieder tolle Matches gab, aber dann auch diese Fallhöhe dann sehr hoch war und es ist eher überraschend war, wenn er mal 3 richtig, richtig gute Matches an einem Abend hatte, als wenn es dann wieder diese Inkonstanz gegeben hat.
Diese Inkonstanz, das finde ich auch, das zieht sich durch vielleicht auch Aussagen, das zieht sich aber auch durch die Art des Wurfs, wie ich das eben sagte, mit dem rhythmischen Werfen tendenziell oder so viele komplette Ausreißeraufnahmen. Das ist so dieses Gesamtbild, auch dieses Socken hochziehen, das hat nicht mehr diesen mystischen Effekt, sondern das war ja wirklich vor ein paar Jahren noch so, Van Gerven zieht sich die Socken hoch und zieht eine 180 so und da konntest du die Uhr nachstellen. So. Das hat sich alles so ein bisschen abgenutzt und ist in so einen ja, unkonstanten Trott hineingefallen. Ich glaube, er muss einfach bei sich bleiben, auch vielleicht in gewissermaßen akzeptieren, dass dauerhaft ein so riesen Niveau, wie er es vielleicht vor knapp 10 Jahren gespielt hat, dass das nicht möglich ist, so lange durchzuziehen, aber halt am Ball zu bleiben, um das, was noch übrig bleibt, auffangen zu können.
Ja, Ja, ich sehe auch, dass die Aussagen teilweise verpuffen, jetzt auch am Wochenende. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und ich glaube, er muss auch verstehen oder akzeptieren, dass da mindestens zwei Spieler sind, die besser sind aktuell. Und ich weiß nicht, ob das in seinem Kopf so angenehm ist. Also
das ist eben genau das. Du guckst dir an, der und der hat das und das Turnier gewonnen. Und früher, das war wie, Michael van Gerven ist nicht bei den UK Open und Peter Wright gewinnt die UK Open. Und die einen sagen, oh super, erster Major-Titel. Und die anderen sagen, ja, van Gerven war nicht dabei. Oder, weiß ich nicht, Phil Taylor, der dann mal Turniere früher ausgelassen hat und dann gewinnt die halt irgendjemand. Und dann sagt man so, ja, okay, schön für dich, aber Phil Taylor war ja nicht da. Und das erlebe ich jetzt auch für meinen Kopf jetzt aktuell eher bei Littler und Humphreys. Also, wo ich dann denke, Spieler XY hat jetzt das und das European Tour Event gewonnen. Ja, aber es waren ja sowohl Littler als auch Humphreys, als auch vielleicht Cross nicht dabei. Was war, so viel Wert hat der Titel dann irgendwie nicht mehr. Und das war früher der Van Gerven-Faktor und das ist es nicht mehr.
Dann würde ich sagen, nehmen wir im Doppelpack die nächsten Spieler mit. Michael Smith, Nathan Aspinall, Moritz haben beide bis zum letzten Abend um den letzten freien Playoff-Platz gekämpft. Dann ist es eben Smith gelungen, sich dieses direkte Ticket quasi zu sichern. Wenn du jetzt auf die beiden schaust, Smith und Aspinall, ja, was fängt man damit an? Finde ich schwierig.
Ich finde den Vergleich der beiden jetzt auch zusammen ganz passend, weil es ist auch so, zwei Spieler, die jetzt in der Saison nicht enttäuscht haben, aber auch nie ganz große Bäume ausgerissen haben. Aber Smith war ja früh plötzlich auf Tabellenführung unterwegs und dachte man, oh, Smith hat den ersten Abend gewonnen und kommt ja jetzt doch wieder was. Aber hat sich in so einem durchschnittlichen Niveau dann eingependelt, wo man auch sieht, wo ich sage, da hätte auch Price stehen können von seinem spielerischen Niveau. Also, dass man eigentlich ja auch Michael Smith zugutehalten muss, obwohl er nicht sein, also er hat ja nicht überragend gespielt, aber er hat ein gutes Niveau gespielt, mit dem er immer ausreichend Siege geholt hat und das vielleicht auch ein guter Anknüpfungspunkt für ihn. Für Nathan Aspinall geht das Gleiche, also dass sie ein gewisses Grundniveau spielen, unter das sie auch nicht fallen und aber auch dieses Niveau in Siege umwandeln können. Das haben halt die Spieler, die unter ihnen stehen, Rob Cross und Gervin Price, nicht geschafft. Also das ist auch eine Qualität, zu sagen, ich spiele meine Mitte 90, habe aber ein paar Momente, die ich nutze, eine 180 mal zur richtigen Zeit. Und ich glaube, dass Michael Smith sich darüber vielleicht jetzt auch so nach und nach aus diesem Thema lösen kann. Nach der WM sei nichts gekommen. Oder bei Nathan Aspinall muss man auch sagen, seit dem World Matchplay Triumph, was ist seitdem passiert, wo viele gesagt haben, oh, Nathan Aspinall, Top 4 Spieler, warum nennt ihr den nicht zusammen mit Gervin Price, zusammen mit Luke Humphreys? Das ist jetzt schon so ein Thema, dass beide in so einem, ja, gerade der Konsolidierung, nenne ich das jetzt mal, sind, wo die E-Niveau spielen, beide gezeigt haben, sind auch verdient bei der Premier League dabei gewesen. Aber es ist auch nicht mehr so, dass wir jetzt in der Breite der Spitze 10, 15 Spieler hätten, die jeden Tag 105 spielen. Das ist einfach so, aber trotzdem hast du die für jeden Major-Titel in meinen Augen auch in diesem Jahr auf der Rechnung.
So ein bisschen nirgendwo ist Rob Cross gelandet. Da kann man sagen, ja, war eine okay Saison. Hier und da mal einen guten Abend, dann mal wieder früh raus, Kevin. Ist es vielleicht auch genau das, wo Cross gerade so steht, so ein bisschen zwischen den Stühlen? Ja, der kann mal European Tour Event gewinnen. Da spielt er ja wirklich auch sehr konstant gut. Aber für die ganz, ganz großen Sprünge reicht es irgendwie dann auch wieder nicht.
Ja, also für mich ist das dann schon irgendwie auch eine verschenkte Saison gewesen, also immer wieder das Potenzial aufgezeigt, wo man dann gedacht hat, Mensch, da müsste doch mehr möglich sein. Also für mich hätte nur das ein oder andere Steinchen noch fallen müssen und auch Rob Cross hätte da noch um diesen vierten Platz, um diesen vierten Playoff-Platz mitreden können. Also ist schon eine Premier League-Saison, bei der man ja dann relativ bald gewusst hat, okay, das wird wahrscheinlich dann nichts mehr mit den Playoffs und er dann ja selber auch gesagt hat, dass ich will es halt jetzt noch ordentlich zu Ende spielen, aber das musste aus meiner Sicht halt nicht sein. Also so unangreifbar waren Smith-Aspinall halt nicht.
Ja, kein Tagessieg für Cross, also es ist generell nur 5 Spielern gelungen, Littler 4, Humphreys 4, Van Gerven 4, Smith und Aspinall jeweils 2. Abende gewonnen. Ebenfalls dann kein Tagessieg oder Abendsieg für Gavin Price, Moritz. Das war wieder eine Saison zu vergessen. Ne? Und da muss man sicherlich auch die Frage stellen, das, was er halt dann auch nach dem letzten Abend dann gepostet hat, Hashtag No More, ne, gar keinen Bock mehr eigentlich, auf Deutsch gesagt auch. Er will sich endlich wieder auf die Ranking-Turniere konzentrieren. Ja, also bis auf ein Jahr war es bei Price jetzt ja eigentlich wirklich immer so. Ne? Also, dass dem die Premier League einfach nicht liegt. 2023 war im Finale, aber sonst oft echt enttäuschende Auftritte im Gesamten. Und ja, woran liegt das? Kann er sich einfach über diese Dauer der ganzen Woche nicht genug motivieren? Was machst du da fest?
Das ist schon möglich. Also, ich meine, das zeigt ja auch, dass man über viele Jahre hinweg immer das gleiche Niveau spielt und auch immer wieder diese Playoffs erreicht, dass das auch ein Zeichen einer gewissen Qualität ist. Diese Langlebigkeit, sag ich mal, Lebigkeit, Longevity, jetzt sind wir dieser englischsprachige Podcast hier, aber dass das schon so ein Qualitätsmerkmal ist, dass echt wenige Spieler mitbringen, dass du die Uhr nachstellen kannst, jo, den habe ich für dieses Jahr Playoffs auf dem Zettel. Bei Price spielen aber sicher noch andere Dinge rein. Ich weiß auch nicht, ob er gerade in so einer, ja nicht Selbstfindungsphase vielleicht, aber in so einer Phase ist, wo er auch überlegt, wie er zum Sport steht. Man hat ja immer diese Aussagen so zwischendurch, wo er sagt, dann kann ich auch aufhören oder wenn ihn das mal mit dem Pfiffen eine Zeit lang dem Buhrufen zu nahe gegangen ist. Also die Aussagen hast du ja von Price immer wieder drin und trotzdem taucht er dann immer wieder auf. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass ein Price in den nächsten 5 Jahren sagt, so, ich habe meine Zeit jetzt hier im Dartsport genossen, aber das bin ich nicht, dieses jede Woche auf Achse und diese ganzen Turniertage mitnehmen. Das hat für einige Jahre funktioniert, als ich die Nummer 1 werden wollte. Aber es ist vielleicht auch der Zahn der Zeit, dass viele Spieler sich Ziele vornehmen und dann erreichst du dieses Ziel und stehst auf einmal so vor so einem gewissen Nichts, weil jetzt kannst du es ja eigentlich nur nochmal tun und mehr nicht. Also diese Taylor, dieser Taylor-Mythos, du bist nur so gut wie der nächste Titel. Das liegt auch vielleicht nicht jedem Spieler. Und Price würde ich tendenziell dazu zählen. Er hat sich dieses Ziel gesetzt, Nummer 1 zu werden. Aber seitdem haben wir natürlich immer gesagt, für seine Qualität sind das nicht die Anzahl der Titel, die man dazu erwarten würde.
10 Viertelfinalniederlagen, dazu noch der Abend, an dem er nicht gespielt hat. 2 Finalteilnahmen, die erste am ersten Spieltag direkt.
Ja. Nicht so doll, die Nummer. Was natürlich auch auf den letzten Spieler zutrifft, den wir auch noch besprechen müssen. Peter Wright. Ja, das war noch mehr Ernüchterung, muss man sagen. 2 mickrige Siege sind rausgesprungen, da man natürlich jetzt die Frage stellen kann, A, war es die letzte Premier League-Saison von Peter Wright, der ja selbst sagt, na, eine maximal mache ich noch. Die andere Frage, die vielleicht ein bisschen interessanter ist, war die Nominierung überhaupt gerechtfertigt von Peter Wright? Ich sage ja, wer hält dagegen? Moritz.
Das ist immer die Frage, wir können natürlich uns jetzt hinstellen und sagen, das hätte man wissen müssen, aber ich glaube, das war auch am Anfang so das Thema, ja, der hat halt European Championship und Publikumsfaktor. Ich halte aber vielleicht deswegen dagegen, weil ich sage, dass es den Publikumsfaktor durch Luke Littler gab und also alleine durch Luke Littler. Ich weiß nicht, ob du wirklich noch den Schotten gebraucht hast, den du dazwischen schmeißt. Dann hätte man auch Anderson nehmen können, könnte man ja auch keck formulieren. Also ich persönlich hätte Wright, muss ich mich daran erinnern, was ich Anfang des Jahres gesagt habe, ne? stand da ziemlich auf der Kippe, habe die Entscheidung schon verstanden, weil wir uns von der sportlichen Sache ganz loslösen mussten. Die Premier League ist ein Produkt, das dazu da ist, den Sport zu vermarkten und es ist halt beim breiten Zuschauer immer noch das Thema, da ist der Typ mit den komischen bunten Haaren. Das zieht immer noch, also das merkt man auch im Freundesbekanntenkreis, deswegen hat Wright seine Berechtigung, auch wenn ich das nicht gemacht hätte und auch genug andere Geschichten gesehen hätte. Aber das ist, ja, kann man jetzt die Waage noch auf beiden Seiten häufig bestücken.
Was in der letzten Saison, Kevin, was glaubst du von Peter Wright in der Premier League?
Ich glaube, wenn da dieses Jahr nicht nochmal was ganz Großes kommt, dann hat sich die PDC das zum zweiten und letzten Mal angeguckt. Also vorerst. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Hat nochmal 3 Spiele weniger gewonnen als letztes Jahr. Und das, wir hatten auch schon einen Barney, der eine Nominierung bekommen hat, obwohl er außerhalb der Top 16 der Welt stand. Und der dann am Ende relegated war, aber es trotzdem geschafft hat, soweit ich mich jetzt erinnere, mehr Spiele zu gewinnen als 2. Ja, es ist schon wirklich, es ist sportlich schon, also wir reden bei der Premier League nicht nur über die sportlichen Dinge, das ist schon ganz klar, aber mittlerweile ist dann, wie du gesagt hast, Moritz, gibt es andere Geschichten, die man erzählen kann. Und dafür hat Peter Wright zu wenig erreicht, um ihn noch ein Jahr zu hofieren.
Es ist halt genau das, also die sportliche Komponente, dass du halt auch vor jedem Abend, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man zu einem Spiel von Peter Wright gerne einschaltet, weil man denkt, oh, da geht's jetzt aber, da brennt jetzt richtig die Lunte, sondern man dachte, ja, mal gucken, hat er andere Darts dabei? Wechselt er die Darts zwischendurch? Die Casuals haben sich vielleicht noch geguckt, welchen Haarschnitt macht er. So, und das sind die 3 Punkte, auf die man sich bei Peter Wright fokussiert hat. Dann gab es das Händeschütteln und mal gucken, ob die Halbfinals mehr bringen. Ich finde auch, dass, also jetzt im Nachgang, das ist jetzt aber etwas, was man halt nicht vorher wissen konnte, im Nachgang ist der sportliche Verlust für den Abend als solches, finde ich schon größer als der Effekt, ich habe Peter Wright dabei. Das muss ich schon ganz klar sagen, dass ich da sage, wenn man das so ein bisschen hätte absehen können mit dem, was so nach der Europameisterschaft dann alles gekommen ist von ihm, da muss man sich halt auch die Frage fallen lassen, ob man wirklich jedes Viertelfinale dann so langweilig haben wollte. Das spricht dann auch nicht für den Modus.
Das stimmt. Wen, also es ist halt dann immer schade, ne? wenn du dann das Ganze von 10 auf 8 reduzierst und dann aber trotzdem das Gefühl hast, dass nur 7 mitspielen. Wen hättest du denn, Moritz, wen hättest du denn statt Peter Wright mitgenommen, jetzt so im Nachhinein betrachtet?
Im Nachhinein betrachtet von davor wäre es wahrscheinlich Doby gewesen, der es ja eigentlich auch nur im WM-Viertelfinale verspielt hat, muss man ja sagen. Also das gewinnt ja das Ding 5-0 gegen Cross, ist das eine Bank für die Premier League. Der jetzt aber auch, wie wir vielleicht jetzt beim European Tour-Wochenende dann gleich die Überleitung mal schaffen, da dann auch gut jetzt wieder so rausgeht einfach und auch mal Spiele hat, wo er irgendwie Anfang 90 spielt und die Doppel nicht trifft. Also da kann man sich jetzt auch hinstellen, was hat Doby jetzt dieses Jahr ganz Großes geschafft. Wäre für mich der Kandidat auf jeden Fall gewesen.
Ja, wir könnten sonst auch die provokante Frage stellen. Ich finde es ja immer interessant, wie Leute dann bei uns im Forum auch schon im Mai darüber diskutieren, wer nächstes Jahr in der Premier League spielt. Wenn ich so denken würde, dann könnte ich jetzt auch die Frage stellen, vielleicht bringt uns das auch der European Tour näher. Ist Martin Schindler gerade wäre er gerade ein Kandidat?
Spannend. Ich glaube, man müsste trotzdem wissen, ob das Format so bleibt. Also im letzten Jahr war ich mir eigentlich sicher, habe ich gesagt, nach der Premier League, ich glaube, dass es dieses Format nicht mehr im nächsten Jahr gibt. Lag ich falsch. Dieses Jahr würde ich mich trauen und sagen, ich glaube, dass es genau dieses Format wiedergeben wird, auch wenn es mir nicht gefällt. Vielleicht liege ich ja wieder falsch. Das wäre in dem Fall sehr, sehr positiv. Aber ich glaube einfach, dass die Einschlagquoten und Ticketverkäufe zu gut waren, dass sie was ändern müssen. Ich habe die Unschieden geliebt, da bleibe ich auch bei. Es gibt ja jetzt viele Leute, die auch sich Gedanken machen, was kann man denn verbessern? Also vielleicht auch gerne mal als Aufruf, wollte ich sowieso am Ende der Folge machen, aber wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, es würde uns natürlich sehr interessieren, was ihr ändern wollen würdet an der Premier League, am Format. Wieder zurück auf 10. Oder sagt ihr auch vielleicht wirklich, dieses Format gefällt mir. Wer hat ja auch mal gesagt, der Zuschauer vor Ort. Ne? Hat man so einen Tagessieger, kann man da vielleicht mit was anfangen? Was sind da so eure Erfahrungen? Aber ja, ich meine, der Blick auf die Spieler, die sich aufdrängen, lohnt sich immer. Ist immer sehr, sehr heiß diskutiert. Kevin hat es gerade gesagt im Forum, sowieso bei uns. Wenn man jetzt sagen würde, okay, Peter Wright, der ist wahrscheinlich angewiesen auf eine Wildcard nächstes Jahr, weil Top 4 nach der WM, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wer wäre es dann? Ne? Also Damon Hatter ist sehr, sehr nah dran an den Top 4 aktuell, wenn man sich jetzt mal die projizierte Order of Merit anschaut nach der WM. Ich weiß, da ist noch sehr, sehr viel dahin zu spiegeln, aber Price ist knapp dann nur vor Hatter. Der wäre ein neuer Spieler. Chizzy hat schon mal gespielt, öfter. Stephen Bunting war, glaube ich, auch einer, der so, für dieses für Jahr Barth in Frage gekommen ist.
Ne? Und der tschüss, ne, eine Liebesbeziehung.
Ach, der kriegt dann Sonderpunkte für 115 plus Averages.
Kriegt er sie wieder abgezogen,
wenn er ja, am nächsten Tag genau, spielt. Wenn er am nächsten Tag mal 85 spielt.
Ja, und sonst, keine Ahnung, Danny Noppert fällt ja jetzt noch auf, als jemand, der noch nicht gespielt hat.
Ross Smith.
Oder eben, ja, oder eben vielleicht auch ein Josh Rock, über den wir gleich sprechen. Hier ist aber noch eine Frage, jetzt bevor wir das Ding zumachen, zur Premier League, die wollen wir noch gerne mit aufnehmen aus dem Chat oder zwei sind es mittlerweile. Erstmal die Frage in die Runde. Frage zur Premier League. Warum macht die PDC am letzten Spieltag 4 gegen 5? So ist es ja eigentlich immer klar, dass es nur noch um einen Playoff-Platz geht. Wäre dem nicht so, hätte auch noch Van Gerven ausscheiden können. Finde das eher unattraktiv. Das ist die Anmerkung.
Ich glaube, die PDC konnte nicht vorhersehen, wie der Tabellenstand vor dem letzten Spieltag ist. Das war ja von Anfang der Saison an festgelegt, dass man nach Spieltag 7 einmal 1 gegen 4, 2 gegen 7, 3 gegen 6 und 4 gegen 5 spielt. Und dass man das nach Spieltag 15 nochmal macht. Also die Konstellation hätte ja durchaus enger sein können. Cross hätte ja durchaus näher dran sein können, dass das Spiel 3 gegen 6 nochmal eine größere Relevanz gehabt hätte. Also ich kann die PDC da schon verstehen, dass man am Schluss halt, weil du, wenn du jeder gegen jeden zweimal spielst, dann kommst du auf 14 Abende. Und dann musst du dir halt überlegen, was machst du mit den restlichen beiden, wenn du 16 Abende mit den vor den Playoffs haben willst.
Ja, also ich habe am letzten Abend nur nicht verstanden, dass sie Smith Espinel so früh am Abend haben spielen lassen. Das hätten sie verändern können. Sie hätten es wirklich als letztes Viertelfinale ansetzen können. Da hätte man ein bisschen den Spannungsbogen länger gehabt. Das habe ich kritisiert, ja auch mit Benny zusammen in der Folge. Aber das andere, wie du richtig sagst, es kann ja wirklich auch noch sein, dass da ganz hoch durchgespitzt alle noch eine Chance haben, wenn es ganz ideal läuft. Ne? Also da kann man der PDC ja keinen Vorwurf machen. Und da kam noch ein Kommentar rein zu Peter Wright. Es ist ja nicht die erste Krise bei Peter Wright. Bisher hatte ich immer das Gefühl, dass er selbst dran glaubt, wieder aus dieser Krise herauszukommen. Dieses Mal sehe ich diesen Glauben bei ihm nicht in Klammern mehr. Ja, kann man auch zu diesem Fazit, denke ich, kommen. Sehr, sehr spannend wird es dann zu sehen sein. Ne? Was wir nächstes Jahr für einen Modus haben. Wer wird mit dabei sein? Ist Peter Wright, kriegt er seine Abschiedstournee? Weil selbst hat er gesagt, er will maximal nur noch eine Saison spielen. Kommt es dazu? Kommt es nicht dazu? Ja, wir werden das natürlich für euch auch im Blick halten, aber damit wird wahrscheinlich bis in den späten Dezember zu diskutieren sein und vielleicht auch während der WM noch, wo dann nicht klar ist, vielleicht auch nach der WM, kurz danach, was überhaupt gespielt wird. Das wird noch eine lange Zeit bis dahin sein.
Ja. Master out.
Ich hatte gerade schon einen Namen hier in die Runde geworfen, damit wollen wir auch jetzt den Sprung schaffen zu den Dutch Stars Championship, denn Josh Rock hat es geschafft. Er hat sich seinen ersten European Tour Titel geschnappt. Er gewinnt in Rosmalen im, wie ich finde, Überraschungsfinale gegen Johnny Clayton mit 8-4. Ja, und da ist die Frage, Moritz, dieser Titel zu diesem Zeitpunkt für Josh Rock, hätte man den nicht eigentlich wann anders schon viel früher erwartet?
Das ist jetzt gerade mal ein Titel, der so zur rechten Zeit kommt, auch in so einem, ich meine, Rock spielt auch nicht schlecht, aber hat auch jetzt in dieser Finalsession gar nicht sein bestes Darts gebraucht. Er nimmt Gervin Price mit 6-3 raus, das war eine sehr starke Partie, und hat dann aber eben das Halbfinale und das Finale, wo er gar nicht an sein großes Niveau rankommen muss, um eben Schindler dann rauszunehmen und dann das 8-4 gegen Johnny Clayton. Ich glaube, gegen Schindler war auch nur knapp über der 90er-Marke unterwegs oder auch im Finale genau das Gleiche. Also es zeigt sich auch, er hat sich in die Top 16 der Proto reingearbeitet, hat sich auch die Fragen gefallen lassen müssen, obwohl er das nächste Big Thing war. So hat er eben das nicht in Titel auf Bühnen ummünzen können. Auch Momente gab eine Grand Slam letztes Jahr, also so bittere Momente, wo man dachte, da kann der nächste Schritt kommen. Aber vielleicht so ein bisschen verglichen mit Damon Hatter, wenn du immer am Start bist, auch immer mit guten Leistungen in diesen Finaltag kommst, dann hast du auch mal dieses Glück auf deiner Seite. Und das hat sich Rock dann auch, finde ich, verdient. das dann auch mal mit zwei schwächeren Spielen, die dann hinten rauskommen, aber einzelne Momente reichen, um das zu drehen. Das erinnert mich auch an Ross Smith vor vielen Wochen, der auf den großen TV-Bühnen immer nur krasse Spiele gegen sich bekommen hat und einfach irgendwie nicht ernten durfte. Und dann hat er in so einem European Tour-Event mal das ganze Glück auf seiner Seite und erreicht das Finale und weiß nicht, wie bin ich hier hingekommen. So. Und da zeichnet sich auch Konstanz auf einer anderen Ebene aus. Und das finde ich schön, dass man eben nicht immer nur, ich muss 3 Monate top spielen und dann hole ich mir den Sieg, sondern ich kann auch mal mit ein paar Spielen Durchschnitt dann das Meisterwerk schaffen.
Dirk van Duivenbode sitzt ganz gebannt und hört dir zu, glaube ich.
Vielleicht. Ja, geschlagen. Josh Rock. Van Duivenbode mit 6:3 sogar. Und er muss sagen, gegen Menzies hat er einen Matchstart überstanden.
Ja, und nach 3:5 ist er zurückgekommen. Ich bin bei Rock wirklich gespannt, was dieser Titel jetzt macht, weil so wie das Turnier so verlaufen ist, war es halt einfach so, ja, am Ende muss halt einer gewinnen. Und randomly war es halt irgendwie Josh Rock. So, es war jetzt kein Sieg mit Ansage, da spielt jemand das ganze Wochenende. You can only beat what's in front of you, um hier die englischen Gäste auch wieder, na, aber also ich bin gespannt. Für mich kann das halt so ein Titel sein, wo wir in ein paar Monaten uns denken, ja, und dann gab es dann noch Josh Rock, aber so richtig weitergebracht hat uns das jetzt nicht. Es kann aber auch genau andersrum laufen. Josh Rock ist schon die Art Spieler, dem ich zutraue, aus so einem Titel richtig was zu ziehen und wieder dahin zu kommen, wo er vor einem Jahr war, wo wir gesagt haben, next big thing.
Interessant ist ja, dass es dieses Finale schon bei den Austrian Darts Open 2023 gab, damals mit anderem Finalausgang. Und zuletzt hatte Josh Rock seine letzten 5 Finals in Folge alle verloren. Also da hat er schon auch eine kleine Negativserie jetzt auch beenden können. Johnny Clayton, für mich auch überraschend, dass er sich hier ins Finale vorspielt. Auch da eigentlich gar nicht so die Riesen-Highlights gesetzt. Und zuletzt hatten wir ihn ja eher auf der Liste bei den Spielern. Da muss man mal gucken, dass es nicht in die ganz falsche Richtung geht. Also da sich auch wieder so ein bisschen rausziehen können. Ich bin ehrlich, nachdem Van Gerven im Halbfinale ausgeschieden ist gegen Johnny Clayton, hatte ich dem nächsten Titel für Martin Schindler gelegt. Ja. Und für mich war er sogar dann zu diesem Zeitpunkt fast der Favorit. Soweit ist es schon gekommen. Bisschen schade, dass ihm, vielleicht kurz was zu Martin Moritz, dann ja im Laufe des Halbfinals gegen Josh Rock so ein bisschen der Sprit ausgegangen ist.
Haben wir auch, glaube ich, so bei den UK Open vor einem Jahr war das ja auch so, Viertelfinale gegen Gilding so, dass zwischendurch mal so eine Performance kommt, auf die er so zurückfällt, gefühlt. Und das hatten wir in diesem Jahr noch gar nicht so häufig gesehen. Und wir hatten vor allen Dingen ein höheres Niveau in der Spitze gesehen. Auch dieser Finaltag war ja wieder 102 im Achtelfinale, 106 im Viertelfinale. Nach seinem Titel, die beiden nächsten Auftritte auf der European Tour, die waren ja auch riesig, auch wenn er dann mal das Los Pech in dem Fall hatte. Also, glaube ich, gehört bei Schindler auch immer noch ein bisschen dazu. Also, es gibt Spieler, die können den ganzen Tag hohe Ende 90 spielen und das passt. Ich glaube, das wird bei Schindler vielleicht nie ganz der Fall sein, aber allein, dass er eben nicht auf eine 82, 83 zurückfällt, sondern auf eine 90 und dass er von seinem Top-Niveau auch eher in Richtung der 110 läuft, das ist schon eine coole Entwicklung und das gibt dir trotzdem immer noch genug Momente, um das Spiel mal auf deine Seite zu ziehen. Hat hier nicht geklappt, aber ist für mich sogar fast positiv zu sehen, dass er eben nicht tiefer fällt, sondern da auf so ein Grundniveau aufsatteln kann.
Zwei Möglichkeiten auf die Doppel-14 gehabt, um das Halbfinale in eine andere Richtung zu lenken. Und dann war, wie ihr gesagt habt, der Tank leer. Ich fand einfach die Art und Weise, wie er die ersten beiden Spiele am Sonntag gewonnen hat, das war für mich so beeindruckend. Ne? Da steht es 4-4 im Achtelfinale und er spielt den 12-Darter, 81er Finish, glaube ich. Und dann kommt der 11-Darter hinterher. Also in einem Spiel gegen Dimitri, wo beide Spieler auch mal geblinzelt haben, auch mal was liegen lassen haben, ist Martin dann derjenige, der im richtigen Moment unfassbare Darts spielt und dann gelingt ihm das im Viertelfinale nochmal. Er, ich möchte jetzt nicht sagen, schmeißt die Führung, die 5-3-Führung weg, aber er schafft es dann auch da dann im Entscheidungsleck gegen die Darts, nachdem er mit 60 Punkten anfängt, wirft er 180 und checkt mit dem letzten die 81.
Also total, total beeindruckend. Und das ist einfach ganz klar die deutsche Nummer 1 aktuell. Da müssen wir nicht drüber rumreden. Das sieht man auch, wenn man sich die anderen beiden deutschen Ergebnisse an diesem Wochenende von Rosmalen ansieht. Moritz, wie soll das anders sein? Zum dritten Mal Gabriel Clemens gelost worden gegen Dimitri Vandenberg in der ersten Runde. Und ja, leider jetzt Gaga wieder. Wieder der Spieler gewesen, der am Ende als Verlierer das Board verlassen muss. Zwischendurch spielte er über 110, das sah sehr, sehr gut aus, aber am Ende steht eben wieder die Niederlage, heißt keine weiteren Funds eingespielt für die Ranglisten. Aktuell jetzt auch raus aus dem World Grand Prix Race. Beim World Matchplay sieht es sowieso gar nicht mehr gut aus. Da wird es sehr, sehr schwierig jetzt. Ist ein bisschen schade, weil eigentlich sah es wieder gut aus. Wo man sagen muss, Dimi war jetzt auch nicht so verkehrt bei den Checkouts vor allen Dingen. Aber es wäre auch mal schön, glaube ich, einen anderen Gegner zu ziehen in der ersten Runde.
So drei sichere Dinge, ne? Todsteuern und Vandenberg Clemens am Freitagabend auf der European Tour. Das ist nun mal so, aber klar, hat diesen Moment 142er Check auf Doppel 11. Und Vandenberg, zack, im letzten in der Hand auf Doppel 16 zur Stelle, auch ja zum 6-4, da stand Clemens auch auf 8 Rest und Vandenberg macht das Ganze im letzten, also
127 dann, auch, oder?
Davor, da stand Clemens ja auch selbst, glaube ich, ein bisschen weiter hinten, aber das war auch ein 12-Data, meines Wissens. Also, da waren schon nach der Führung für Clemens, die auch top herausgespielt war, auch Momente von Vandenberg dabei, wo man sagt, okay, das ist natürlich auch bitter, dass die 12 Darts, die gelingen eben zum Break, dann kommt zweimal das mit dem letzten Dart in der Hand. Und ich fand, da hat Gabriel jetzt auch in den letzten European Tour Wochen vielleicht eher dann mal ein Spiel gehabt, wo der Gegner das nicht genutzt hat oder dann doch nochmal so eine Chance aufgekommen ist. Da ist dann eher dran zu arbeiten. Hier gibt's die Gelegenheit dann halt nicht mehr. Also das ist schade, ist ja auch das Problem des Erstrundenverlierers auf der European Tour, was sich damit auch ein weiteres Mal fortsetzt. Aber kann man an der Stelle, glaube ich, nichts machen.
Ja, auch Ricardo Petesco, der andere im Bunde, den ich damit meinte, auch geht er ebenfalls ohne Preisgeld für die Ranglisten zumindest. Für die eine Tasche gibt es immer das Geld, aber für die Ranglisten ohne Preisgeld nach Hause, verliert dagegen Jermaine Wattimena, liegt 0-3 zurück, ne? Schaff's auch 4-3 dann zu stellen. Oh, dann aber Kevin 11 Darts. Oh. Und dann am Ende die Niederlage im Decider. Auch aus Ricardo werde ich einfach nicht schlau. Es bleibt dabei. Man weiß nicht, was man bekommt.
Ich habe das Wort rätselhaft auf dem Zettel stehen.
Ja, es ist kein Trend erkennbar. Es gibt immer wieder diese Spiele, so eine grundsätzlich, wo man dann letztes Jahr gedacht hat, was spielt der für Darts? Wie stark, wie konstant ist der? Das haben wir so nicht. Es gab Anfang des Jahres noch einige gute Ergebnisse, wo man gesagt hat, was der da mit roundabout 90 rausholt, das ist schon richtig stark. Aber man konnte schon was befürchten, wenn das so bleibt, dass es sich früher oder später, dass das Pendel wieder ein bisschen in die andere Richtung schlägt. Und so hast du natürlich auch Probleme, deine Setzposition zu halten. Setzposition ist übrigens gar kein schlechtes Stichwort. Soweit ich weiß, hat Michael van Gerven seine verloren über dieses Wochenende.
Ja, das ist korrekt. Ein Halbfinale an 4-0 verspielt gegen Johnny Clayton. Hat da nochmal 6-4 geführt und man dachte, okay, dann kann das jetzt noch retten und zuvor war es ja wirklich in Ordnung. Ja, der muss jetzt, also wenn er denn auch bei den nächsten European Tour Events dann ab Hildesheim teilnehmen möchte, dann muss er am Freitag ran. Denn er gehört nicht mehr zu den Top 16. Und das ist schon auch ein klasser Einschnitt. Ne? Hat natürlich viel abgesagt. Ja. Aber trotzdem.
Stellt euch vor, Max Hopp so hart gearbeitet für die Qualifikation, qualifiziert sich für Hildesheim und wird dann in der ersten Runde gegen Michael van Gerwen gelost.
Ja, möglich. Absolut
also,
möglich.
Ich möchte jetzt nicht, also wenn das jetzt passiert, dann,
bist du
dann muss ich mir was überlegen. Ja, dann muss ich mir was überlegen.
Das definitiv. Schauen wir noch mal ein paar andere Spiele an und ein paar Ereignisse, die es da noch gab. Münchi Edhaus wieder gute Spiele abgeliefert. Das ist mittlerweile auch Standard. Also Respekt, wie der sich jetzt stabilisiert hat in seinen Leistungen. Für Luke Butthaus war es das zweite European-Tour Viertelfinale. Jeffrey de Graaf im Achtelfinale gestanden.
Menzies, Barney rasiert.
Menzies, Barney rasiert. Ross Smith einen neuen Data geworfen. Den müssen wir natürlich hier auch noch erwähnen. Gegen Dimitri Vandenberg verliert dieses Spiel am Ende aber mit 4-6. Man kann nur hoffen, dass Smith jetzt hier nicht wieder so einen neuen Data-Fluch in die Welt gesetzt hat, wie es damals gegen Gibraltar gemacht hat. Die haben ja nochmal die Highlights gezeigt. Diese Rückblicke finde ich ja manchmal echt genial. Dieser neuen Data, Ross Smith gegen Adrian Lewis in Gibraltar vor
100
wie vielen Jahren war es. Schon genial.
Vor 50 Zuschauern oder was das war. Ja, 29. Juni unfassbar. 2013, ja.
Es ist, also manchmal, auch wie sich das alles geändert hat, die Grafiken, generell die Stage und so weiter, das ist schon eine krasse Entwicklung. Das ist definitiv erwähnenswert gewesen, ja.
Naja, wieder mal ein Viertelfinale aus für Danny Noppert. Wieder mal ein Spiel, wo du so denkst.
Ja,
da war Van
Gerwen okay, ja.
Ja, aber wo du halt auch so denkst, wo war Noppert in diesem Spiel? Also, wo war.
Ja, aber da kam mal die Ansage von Van Gerwen vor dem Viertelfinale, ich muss jetzt zeigen, wer der Boss ist, wer die Nummer 1 ist, so, ne? Und Noppert springt natürlich auf sowas negativ auch an, dann in seinen Leistungen oft, muss man sagen.
Hat er nicht gesagt, ich hoffe, dass ich gegen Michael van Gerwen spiele, weil dann ist mindestens ein Niederländer im Halbfinale, also dann ist einer im Halbfinale und das wäre ja auch was für die Fans, so nach dem Motto.
Ja. Das ist schon ein bisschen kuscheln für den World Cup vielleicht gewesen. Ich weiß nicht. Ja, Gott. Ja. Das habe ich nur notiert.
Aber kein Kuschelkurs am Freitag, ne?
Ja, genau. Das wäre jetzt perfekt die Überleitung gewesen, denn es gab mal wieder Beef zwischen Joe Cullen und Jermaine Wojtyminer. Die beiden können sich einfach nicht ab. Also Wojtyminer, ja, hat so ein bisschen die Fans da. Kam es ja gerade im Chat auch die Frage, deswegen passt das perfekt. So die Fans immer so ein bisschen angestachelt, dann ein bisschen ja, Welle zu machen, eigentlich gefühlt am Anfang bei sehr vielen Aufnahmen. Ja, auch gegen Joe Cullen, ja, kommt das nicht so gut, weil der mag den Wojtyminer halt auch gar nicht. Da war ja letztens schon mal Stress und ja, das hat sich jetzt hier auch mal wieder gezeigt. Wobei eigentlich wollte ich Cullen ja gratulieren, denn es war das 81. European Tour in Serie für Joe Cullen und damit ist er jetzt Rekordinhaber und hat Ian White abgelöst.
Das finde ich schade.
Ist eine stolze Ian Zahl. White, oder? Also.
Ja, absolut.
Ja.
Aber also bei Joe Cullen und Jermaine Wojtyminer, das sind halt jetzt auch zwei Spieler, wo ich mich jetzt nicht wundere, dass da irgendwie dass da was passiert. Also Jermaine hat sich ja auch schon nach Spielen hingestellt und live im TV an Gegner als Cheater. Na, also von daher, und Cullen ist ja mittlerweile fast so ein bisschen wie Anderson, wenn du, also wenn ich weiß, ich spiele gegen den, also ich treffe zwar nicht viel, aber ich glaube, ich könnte auch ein paar Momente haben, wenn ich gegen Joe Cullen spielen würde.
Eigentlich ging es ja entspannt los. Ich hab das extra nochmal nachgeguckt, dieses ganze Spiel, und dann so noch die 160 gecheckt. Da klopft Wojtyminer so auf sein Bein, wo ich dachte so, oh, da kommt jetzt Anerkennung, aber also, dass die Hand da rausgeht, war jetzt auch nicht zu erwarten. Aber was ich vielleicht eher den Fokus legen will, ich finde ja, dass sich Cullen aber in dem Moment völlig zu Recht aufregt. Also das ist ja auch, also man kann mit dem Publikum spielen, man kann Dinge tun, man kann sein Checkout feiern, aber ich finde alles, was mit der Konzentrationsphase des Gegners zu tun hat, da bist du als Gegner nicht mehr involviert, also da hast du nichts zu tun und es wundert mich, dass es Regeln gibt, wo man sagt, so Gamesmanship etc. kann auch dazu führen, dass man innerhalb eines Decks auch mal verwarnt werden kann. Also, dass davon eigentlich nie Gebrauch gemacht wird. Das wundert mich echt, weil man hat ja diese Regel mal eingeführt, weil man gemerkt hat, okay, der Sport wird größer, es gibt ein paar Spieler, die dazukommen, die vielleicht mehr über die Nickeligkeiten kommen und je mehr Geld hier in der Sache involviert wird, desto mehr muss man auch irgendwo auf ein faires Level kommen. Und bislang war die Sanktion ja immer hinten raus, ne? DRA kam um die Ecke und hat gesagt, du, dann gibt's entweder eine Verwarnung oder hier mal 1.000 Pfund oder wenn es uns gar nicht passt, nochmal 20.000, mal so ein bisschen willkürlich alles. Aber dann hat man diese Spielstrafen eingeführt und nutzt sie nicht. Also es hätte ja auch mal gereicht zu sagen, ey, mach das nicht, während AIDS zurückgeht. Dem Caller, ich weiß nicht was, Kirk Bevins in dem Fall, dem fällt das vielleicht nicht auf, aber da hast du ja auch zwei Schreiber daneben oder jemanden, dem man das übers Ohr mitteilen kann. Könnte ich mir in solchen Situationen dann schon mal gerne vorstellen, dass man sagt, es gibt diese Eskalationsstufe, erstens Verwarnung, zweite Verwarnung und drittens Leckverlust. Also warum nutzt ihr das nicht?
Ja. Aber Strafen generell, ich meine, es wird jetzt ja auch bei diesem Turnier, das wollte ich eh nochmal besprochen haben, wurde jetzt auch sehr, sehr viel wieder abgesagt jetzt. Viele haben nicht gemeldet erst, das ist ja dann vollkommen in Ordnung, aber jetzt hier auch wieder die fast mittlerweile üblichen ein, zwei Absagen, die da dann reinkommen. Auch da gibt es ja eigentlich die Regel, dass dass es da Strafen gibt, ne, für solche Absagen. Bei einer Strafe, keine Ahnung, ich weiß, hab's nicht mehr im Kopf, 1.000 Pfund also und so weiter.
1.000, 2.000, 3.000, so, ne?
Genau, und ab der vierten dann aber auch mal, eine Anhörung oder sonst was. Weil Anderson zum Beispiel hat das auch schon mindestens zweimal, jetzt hier hat er ja gar nicht gemeldet gehabt, aber mindestens zweimal, wenn nicht sogar schon dreimal kurzfristig abgesagt, wo dann Freitag der Text kommt, dann PDC-TV, dann Note, Doppelpunkt, Gary Anderson has withdrawn, due to family reasons oder so. Ich denke, ja, es kann das auch nicht zum dritten Mal diese Ausrede bringen, aber auch da wäre es mal interessant zu wissen. Generell muss man hier sagen, das wäre so das Fazit dann auch mal zu diesem Turnier. Viele Absagen, terminlich vielleicht natürlich auch schwierig, ne, nach dem Premier League Playoffs. Ich denke mal, Van Gerven hätte vielleicht auch nicht gespielt, wenn es nicht gerade sein Heimturnier gewesen wäre, denn alle anderen vom Finalabend haben nicht teilgenommen. Der Hostation Qualifier, ich hatte erst gedacht, dass er ziemlich dünn besetzt war, wo ich dachte, 59 Spieler, dachte ich erst, okay, klingt ein bisschen wenig für so einen niederländischen Hostation Qualifier, aber wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, ist das gar nicht so wenig, waren es sogar mehr als in den letzten Jahren. Interessant wäre natürlich gewesen, wenn Van Leeuwen sich durchgesetzt hätte, dann wäre natürlich auch wieder sehr, sehr viel Buntes gekommen außerhalb des Sportlichen. Die Fans waren jetzt auch nicht so Bombe, glaube ich, muss man sagen. Besonders Samstagabend bei, wann war es, das letzte Spiel von Feen gegen Dom Taylor, haben sie sich jetzt nicht so ganz doll benommen. Gestern im Finaltag war es auch ein bisschen komisch, da waren da oben auf der Empore, waren da Jack Newlard und der andere niederländische Experte, haben dann so ein bisschen Laola mit den Fans gemacht, und ich mir denke, so im Hintergrund war es mindestens mal eine wichtige Situation, gerade auch der neuen Data, glaube ich, von Ross Smith, wurde gar nicht so krass wahrgenommen. Aber da habe ich eh das Gefühl, wenn andere Spieler mal nicht den klassischen 180, 180, 141er Weg gehen, bekommen wir das auch nicht immer alle mit. Aber gut. Ja, und ich habe ja noch stehen, Van Gerven ist die Nummer 2 der Welt, wieder um Price die 4. Also das dann nochmal zur Vervollständigung.
Ja.
Ja, und um den Bogen zum Darts aller Welt zu schließen, hat sich hier ja auch dann noch eine Sache abgespielt oder eine Sache wurde entschieden, denn Team Nordirland, da ging es ja noch wirklich darum, um den letzten Pfund quasi, wer wird dann der Partner vom Sieger quasi am Ende von Josh Rock, und es ist Brendan Dolan geworden tatsächlich. Hat da Daryl Gurney noch abgefangen, Dolan hat sein Auftaktspiel gewonnen am Freitag und Gurney sein gesetzten Spiel dann am Samstag nicht. Ja, und damit haben wir Josh Rock und Brendan Dolan. Ich weiß, das ist Lutz immer sehr, sehr wichtig, Dolan, dass man Dolan sagt und nicht Brendan Dolan.
Das, Dolan.
Das sagt man ja schon mal leicht, Brendan Dolan.
Ich habe eben noch gedacht, du fragst, wer wird der Patenonkel von Josh Rock, aber das, Partner, ich dachte, was? Nee, doch nicht.
Aber es war noch super interessant, vor ein paar Turnieren wurde Gurney noch dazu befragt und er meinte, ja, er liebt Brendan Dolan, aber der ist immer so nett zu mir und ich würde mich echt mal freuen, mit Josh Rock zu spielen. Und Brendan würde ja auch, wenn er selbst schlecht spielt, würde sagen, ach, war doch ganz okay, und jetzt am Ende spielt Gurney selbst nicht mit. Also das ist irgendwie schon auch lustig. Jetzt der Bogen dann eben zu Dart aus aller Welt, denn es wurden auch noch ein paar weitere Teams jetzt ermittelt. In der Schweiz gab es einen extra Qualifier für den zweiten Platz. Da wurde der Partner von Stefan Belmont gesucht und am Ende ist es Bruno Stöckli geworden, der mit 4:3 im Endspiel gegen Felix Schiertz gewinnt und damit die Schweiz erstmalig vertreten wird beim World Cup. In Gibraltar auch die üblichen Verdächtigen wieder durchgekommen, Galliano und Hewitt. Generell haben wir jetzt ja schon einige Teams dann auch feststehend. Also über die Order of Merit ist alles klar. Jetzt ist am Wochenende Nordic-Baltic, da werden sich dann noch einige Teams dann auch final entscheiden. Es ist auch rausgekommen, dass Island jetzt doch nochmal einen Startplatz erhält. Ja, völlig random, dann auch nochmal das 40. Team irgendwie dann da reingeklatscht. Was mir noch aufgefallen ist, was ich ein bisschen befremdlich finde, USA bekommt Danny Lorbe natürlich einen Platz, und aber eben auch Jules van Dongen. Ja, das sind beides Tourcard-Inhaber, aber Jules van Dongen steht in der Order of Merit hinter Leonard Gates. Und da muss ich dann schon sagen, wie schlecht ist eigentlich van Dongen, dass es nicht geschafft hat, mit seiner Tourkarte das Preisgeld von Leonard Gates zu matchen, was mickrige, ich glaube, 2.500 Pfund von den UK Open sind. Und das wird dann noch belohnt mit einem World Cup-Platz. Also bin ich vielleicht ein bisschen hart, aber ich finde es ein bisschen schwach, dass man dann trotzdem auf van Dongen geht. Aber gut.
Einladung von dir, ne? Ich bin da auch eigentlich gerne für die Order of Merit als maßgebliches Ding, weil man sich da auch irgendwie trotzdem dran festhält. Also sonst könntest du ja auch bei den Engländern hingehen und sagen, ich stelle Little rein, weil ist ja ein Einladungsturnier, ne? Also und wir wollen den amtierenden Premier League Champion ja beim, also die, der Willkürlichkeit sind ja an der Stelle keine Grenzen gesetzt.
Deswegen, ja, aber vielleicht kommt das ja noch.
Ja, die haben sie ja schon.
Also auf Darts Rankings ist van Dongen schon grün, Littler nicht. Dann gilt
das. Nein, das ist, also van Gerwen wird aber noch was spielen, wenn er nicht wieder kurz zu sich absagt. Ja. Generell natürlich sehr, sehr spannend. Viele asiatische Teams, viele neue Gesichter.
Taiwan.
Aber das, Taiwan, das werden wir dann aber auch bald besprechen. Der World Cup ist ja auch nicht mehr so weit hin. Dazu dann auch wieder große Folgen hier bei Shortleg. Was haben wir noch gehabt an diesem Wochenende? Ja, DDV-Bundesliga-Endrunde. Der KSC hat seinen Titel erfolgreich verteidigt. 7:4 im Finale über Dartmoor Darmstadt. Wenig überraschend. Der KSC mit seinem Dreamteam da wieder erfolgreich gewesen. Modo Super Series war Champions Week und gewonnen hat diese Andreas Harrison. 4:3 im Finale gegen Cameron Crabtree. Bo Greaves war da im Halbfinale. 3:4 verloren gegen Harrison. Diese Woche wird da auch eine Women's Week veranstaltet bei der Modo Super Series, bevor dann Saison Nummer 8 bereits startet. Dann haben wir noch Ergebnisse aus Island, Nordic Cup Open. Titel gehen an Björn Lehorn und Michel Merlitz und Sunshine State Classic. Danny Porter und Wendy Harper sind da erfolgreich gewesen. Der Blick auf die nächste Woche oder diese Woche jetzt, was in diesen nächsten Darttagen ansteht. Wir haben das US Darts Masters in New York und auch die North American Championship, also bis zum Start jetzt in die nächsten World Series Wochenenden. Wir haben das PDC Nordic und Baltic Wochenende in Finnland. Danach werden, wie gesagt, dann auch die ganzen Teams aus Nordic und Baltic feststehen. Wir haben die East Europe Qualifier für die European Tour in Budapest und auch den Host Nation Qualifier für die Hungarian Darts Trophy. Dann die Swiss Helvetia Open in der Schweiz, das WDF-Event. DDV-Aufstiegsrunde in Bingen und auch in Neuseeland wird bei der WDF gespielt werden. Damit komme ich quasi zur Umfrage für diese Folge, was in dem Fall eher so eine offene Frage sein soll. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Was würdet ihr denn an der Premier League ändern oder vielleicht auch nicht? Vielleicht gefällt euch ja auch das aktuelle Format so sehr, dass ihr das im nächsten Jahr wieder haben wollt. Schreibt ja gerne eure Kommentare, zum Beispiel bei YouTube oder auch jetzt bei Spotify, wenn ihr es da hört. Da stellen wir die Frage auch rein. Da könnt ihr gerne diskutieren oder auch natürlich im Forum, das natürlich sowieso dauernd gemacht wird, aber gerne auch nochmal hier als Anstoß von uns. Ja, und dann bleibt uns eigentlich noch zu sagen, wie es weitergeht mit Shortleg. Also die nächste große Live-Folge dann vor dem World Cup of Darts, die Vorschau mit den ganzen Teams, mit den Startern, mit den Gruppen, wer spielt gegen wen, mit der Setzliste, das dann in der nächsten großen Live-Folge. Das wird dann ja in der Woche des World Cups sein, am Anfang der Woche. Und die nächsten Wochen bis dahin gibt es dann wieder Shortleg-Kompakt-Folgen zu Wochenstart. Eine frische Folge auf YouTube, Patreon, Spotify-Abo. Das wären da eure Stationen zum Hören. Tja, Irgend noch was Englisches, Kevin, zum Abschluss? Irgendwie ein englisches Sprichwort heute? Oder fällt dir noch was ein?
Blackpool in July, London in December.
Ja, Frankfurt in dem Sinne würde ich sagen, danke für die Zeit. Hat mir wieder Spaß gemacht, eine Live-Folge. Wie gesagt, das war so die Zeit, wo es weniger Live-Folgen gibt, aber das wird jetzt dann wieder mit dem World Cup auf der Art zunehmen, dann das World Matchplay und dann haben wir eh bald diesen Herbst mit den ganz vielen Major-Turnieren. Dann ist auch schon bald wieder WM. Also, glaub mir, es geht schnell. Es wird schnell gehen, aber ob jetzt Kompaktfolge oder eine große Live-Folge, ihr wisst, wie ihr uns hören könnt. Und dann würde ich sagen, danke Moritz, danke Kevin für diese Live-Runde. Dann kann alle, die live mit dabei sind, waren oder auch an diejenigen, die sich das als Real Life angehört habt. Wir machen den Deckel drauf, wie es so schön heißt hier bei Shortleg, dem Daten-D-Podcast, präsentiert von Wulz. Eine gute Zeit an euch. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.